Welche Ziele hast du? Welche Visionen hast du für dein Leben? Kam ein großer Prophet und hat dir geweissagt, was du in deinem Leben alles noch Herrliches vollbringen wirst? Hast du eine eigene Vision aufgebaut durch Träume, durch Wünsche, durch Gedanken? Wer hat eine Vision für sein Leben? Bin ich nicht zufrieden? Gut, ich sage euch eine Vision, vielleicht gefällt ihr euch dann ganz gut. Was ist, oder sagen wir mal, welche Sehnsucht hast du, was du in deinem Leben tun könntest? Sind es mehr Hände, die eine Sehnsucht haben, was sie in der Welt, im Reich Gottes tun könnten und tun wollen? Manchmal wünscht man sich ja ganz stark, oh, das wäre doch mein Ding, das würde ich gerne tun. Und wir können es manchmal noch nicht tun, ja, weil oft die Zeit noch nicht reif ist oder weil wir auch noch nicht freigesetzt sind. Was glaubst du, was deine Berufung ist? Ja, der stellt ja komische Fragen. Hä? Was ist deine Berufung? Brigitte?
Mit Gott zu gehen.
Ja. Also ich habe schon manche prophetische Seminare gemacht und dann habe ich immer so angefangen. Ich kenne alle eure Berufungen, jeden einzelnen. Dann gucken die mich an und denken, also blas dich nicht so auf. Doch, ich kenne wirklich eure Berufung. Die größte Berufung, Kind Gottes zu sein. Nicht irgendwelche große Werke zu verbringen, sondern Kind Gottes zu sein. Das ist unsere Berufung. Dafür sind wir auf der Welt. Gott, der Vater im Himmel, ist Vater über alle Kinder, über alle Menschen. Und er will, dass wir ihn erkennen. Soll ich euch mal meine Vision beschreiben? Mein Ziel, meine Sehnsucht, was ich habe? Interessiert euch das? Es steht sogar in der Bibel drin. Wer hat eine Bibel dabei? Schlagt doch mal auf, Offenbarung 21. Habt ihr sie? Das ist das neue Jerusalem. Dafür lebe ich. Dafür ackere ich, dafür engagiere ich mich, dafür setze ich mich ein und da will ich hin. Ins neue Jerusalem. Bisschen weit weg, oder? Aber es wird kommen, oder? Auch wenn es jetzt noch weit weg ist. Als Johannes das damals die Vision hatte, da waren es noch einmal 1900 Jahre länger. 1920 Jahre länger. Als Johannes diese Vision empfangen hat und sie haben damals geglaubt, Jesus kommt bald wieder. Er wird wiederkommen. Und wenn er jetzt noch nicht wiederkommt, gekommen ist bisher, das ist einfach seine Gnade. Aber das ist mein Ziel, dort will ich angelangen. Egal was in der Welt geschieht und egal was Menschen mir antun oder was ich falsch machen könnte, das ist mein Ziel. Dort anzukommen im neuen Jerusalem. Nun, dahin zu kommen, da gibt es ein paar Bedingungen, ja, da gibt es ein paar Sachen, die wir erfüllen können und müssen, um letztendlich dort anzukommen. Das Ziel ist, den Lauf zu vollenden. Davon schreibt Paulus des Öfters in der Apostelgeschichte 20,24, 2. Timotheus 4, Vers 7, Hebräer 12, Vers 1, 1. Korinther 9, 24 bis 27. Paulus sagt, wenn ich es doch schon ergriffen hätte, wenn ich den Lauf doch schon vollendet hätte, um die Siegeskrone zu empfangen. Wir haben einen Lauf, wir haben eine Rennbahn, wir haben einen Weg vor uns, den wir durchlaufen müssen. Ich kann deinen Weg nicht laufen oder kannst meinen Weg nicht laufen. Du musst deinen Weg alleine laufen. Natürlich mit der Hilfe der Gemeinde. Natürlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Natürlich durch die Gnade Gottes. Aber wenn du nicht bereit bist, den Weg durchzulaufen bis zum Ende, dass du hineinkommst durch diese schmale Tür, wenn du diesen schmalen Weg nicht gehst, kommst du nicht an. Was passiert, wenn deine mittelfristigen Ziele kaputt gehen? Was passiert, wenn du mal versagst? Was passiert, wenn du großen Erfolg hast? Bringt dich großer Erfolg von der Bahn? Bringen dich Sorgen oder Versagen von der Bahn? Oder sagst du, okay, ich achte den Erfolg nicht, ich weiß, dass du, Jesus, mir alle Gaben gegeben hast? Oder ich habe versagt und ich stehe wieder auf, ich reinige mich und wasche mich wieder in dem Blut Jesu Christi. Ich komme wieder zu ihm, ich bitte um Vergebung für mein Versagen und ich laufe weiterhin auf das Ziel zu. Der eine mit menschlichen Ehren überhäuft und der andere mit Schrammen am Knie, weil er gefallen ist. Aber läufst du auf das Ziel weiter zu, egal was in deinem Leben passiert? Willst du die Siegeskrone erlangen? Willst du das ergreifen, was Gott für dich gesetzt hat? Ewige Gemeinschaft mit ihm. Und ich denke, je älter wir sind, umso mehr haben wir darin Erfahrung. Die Jungen sagen, mache ich mit links. Okay, die Probleme kommen schon, sie warten schon. Ja? Aber wenn wir einfach einander dienen, einander helfen in diesen Problemen und die Schwachen nicht liegen lassen, sondern sie mitnehmen und sagen, okay, ich mache dich fit, dass du laufen kannst. Weil jeder muss allein durch diese schmale Tür gehen. Ich kann dich nicht in den Himmel tragen. Ich kann nicht mal meine Frau in den Himmel tragen. Jeder muss für sich alleine durch die schmale Tür gehen. Vielleicht schubsen wir uns so hintereinander, so geh doch endlich durch, geh doch endlich durch. Aber nebeneinander können wir nicht gehen, so schmal ist die Tür. All dies, all meine Berufungen, all was ich an Siegen erringe, alles, wo ich Ablehnung oder Versagen in meinem Leben habe, das kann mich abhalten von der ersten Auferstehung. Das ist schon das mittelfristige Ziel. Das neue Jerusalem ist das visionäre Fernziel. Absolut die größte und letzte Vision. Danach sind wir für immer und ewig beim Vater. Vorher gibt es noch die erste Auferstehung. Das ist auch in der Offenbarung geschrieben. Habt ihr das schon mal gelesen? Wer durchkommt mit der ersten Auferstehung? Und das ist, wenn ich diese Auferstehung, dieses Ziel erreicht habe, dass ich nicht 1000 Jahre warten muss auf das Gericht. Wenn ich dieses Ziel erreicht habe, die erste Auferstehung, steht geschrieben, glückselig ist, wer die erste Auferstehung erreicht hat, denn der zweite Tod hat an ihm keine Macht mehr. Wären wir doch fein raus alle, ja? Wenn wir die erste Auferstehung erreichen, dann regieren wir mit Jesus 1000 Jahre. Und der zweite Tod hat keine Macht mehr an uns. Es gibt keine Chance mehr, in den Feuersee zu kommen oder von Gott zu sein, sondern absolut in der Nähe Gottes. Wir laufen auf goldenen Straßen, die durchsichtig sind wie Glas, so reines Gold, Perlen und so weiter. Das ist was so Gigantisches, was wir uns momentan, das versprengt unseren Verstand, wenn wir uns das vorstellen, was da für Herrlichkeit und für eine Schönheit auf uns wartet. Das sind die schönsten Dinge auf der Welt, das sind nur Schatten. Für das, was da auf uns wartet. Da möchte ich euch ein bisschen Hunger drauf machen, dass wir uns nicht ablenken lassen von den Verführungen dieser Welt und alles, was so glorifiziert um unsere Augen, um unsere Ohren und Gedanken ist, das ist Verführung. Gott ist rein und klar. Wir können uns klar entscheiden für die Dinge, um dort anzukommen. Als ich mal so Visionen hatte, was Gott mit mir vorhat, dachte ich, oh Mann, das stelle ich mal ganz hinten ins Regal rein, das ist mir viel zu groß. Da mag ich gar nicht dran denken, aber Herr, ich will diesen Weg gehen, um in dieser Vision, in dieser Kraft, die du mir geben willst, zu leben. Es nützt mir nichts, wenn ich träume von meiner Vision und ich mich nicht zubereiten lasse. Es nützt den Bayern nichts, zu träumen, sie werden Meister, deutscher Meister, wenn sie nicht trainieren und sich plagen und ackern und schinden und sich auf die Knochen hauen lassen, um nachher so eine komische Schale in die Hand zu nehmen und sagen, wir haben es geschafft. Sie müssen sich selber rackern, wir haben eine Hilfe. Ja? Das ist doch sehr gut. Dürft ihr euch freuen. Offenbarung 19, Vers 6 bis 9. Hochzeitmahl des Lammes. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein rollenstarker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Johannes hat es gesehen in einer Vision, dieses Hochzeitsmahl, diese Begegnung mit dem Lamm, diese Gemeinschaft, die wir haben. Ich habe schon gesagt, eigentlich, ich würde mir gerne mal so einen Schleier zulegen, aber wir sollen ja keine Frauenkleider anziehen. Aber ich bin auch Braut, dann bin ich auch Frau, oder wie ist denn das? Ja? Also, wenn ich als Mann Braut bin, bin ich Schwester Klaus, oder wie ist das nun, ja? Ihr Männer, könnt ihr es annehmen, dass ihr eine Braut seid? Nur klar. Nur? Also in manchen Köpfen ist es oft schwierig zu verstehen, in den Männern, für die Frauen ist es oft kein Problem, ne? Ich meine, die meisten haben es schon getan, die anderen warten drauf. Und so ist es für die Frauen nicht so ein Problem, Braut zu sein. Aber für uns Männer ist es doch ein Riesenproblem, oder? Manche nicken, manche wissen es nicht ganz. Wie komme ich zu dieser Braut? Du Mann, wie kommst du dazu, diese Sehnsucht nach deinem Bräutigam zu haben? Ist es für dich schwierig zu sagen: Jesus, du bist mein Bräutigam? Jesus is my lover. Bist du bereit, dich in dieses Gedankengut hineinzugeben? Mann, Jesus ist dein Bräutigam. Solche Gedankenblockaden können uns abhalten von dieser innigen Liebesbeziehung. Darum geht's. Wenn ich zu Jesus so eine innige Liebesbeziehung habe, wenn ich mit Jesus dieses innige Leben, diese Gemeinschaft lebe miteinander, wenn mir mein Herz sich danach sehnt, mit ihm täglich oder egal wann Gemeinschaft zu haben, dann bist du bereit, dich bereiten zu lassen. Und wenn du ein Leben einfach so führst, so, naja klar, Jesus ist der Herr, ne? Jesus ist Gott und ich bin sein Kind und ich bin erlöst. Aber es geht um mehr. Deswegen diese Herzen hier. Ich sage, dekoriert mir irgendwie hier drin das ganze Ding mit Herzen. Ich möchte, dass ihr eure Augen hervorhebt und diese viele Herzen seht und sagt: Mein Herz soll brennen. Jetzt weiß ich bloß nicht, was der Herr macht. Die Herzen da auch noch brennen. Aber bekanntlich, der Dornenbusch hat ja auch nicht verbrennt. Also dann können die Herzen eigentlich auch brennen, ohne dass hier irgendwas verbrennt. Ja. Wenn unser Herz sich sehnt in einer Leidenschaft nach ihm, wenn wir uns das vollbringen lassen vom Heiligen Geist in unserem Herzen, wenn wir bereit sind: Herr, ich möchte Gott, ich möchte Jesus so lieben, wie du ihn liebst. Ich möchte diese Sehnsucht zu ihm haben. Ich möchte in dieser Leidenschaft zu ihm leben. Und alles andere ist mir nicht so wichtig. Kannst du dich noch daran erinnern, an deine erste Liebe zu deiner Frau oder zu deinem Mann? Oder Jungs, oder Mädels, wo so in das Alter kommt und mal so frisch verliebt werdet und, ja, und euch sehnt nach Gemeinschaft mit einem Menschen? Noch viel intensiver kann es mit Gott sein. Viel, viel intensiver. Weil diese Agabeliebe nicht fordert, sondern sie gibt, sie gibt, sie gibt, sie gibt. Und was du zu geben hast, ist dein Herz, deine Liebe, deine Leidenschaft, ihm zu dienen, ihn zu lieben. Nicht, weil er dir irgendwas getan hat oder dass du irgendwas möchtest, sondern aus dieser Agabeliebe heraus, die nichts fordert, die nur gibt. Und das möchte der Heilige Geist in uns tun, diese Agabeliebe. Nicht diese Philia-Liebe, die fordert: Befriedige du mich, gebe ich dir was. Sondern ich gebe freiwillig mein Herz Gott hin in Leidenschaft und Kraft und Liebe. Das ist es. Wenn du da Probleme hast, das ist kein Problem, verstehst du? Sondern es ist nur ein Problem, wenn du dein Herz weiter verschließt dieser Botschaft. Der Heilige Geist will dir helfen. Wenn du ein hartes Herz hast, ist doch kein Problem, dann bitte doch um ein fleischernes, ein weicheres Herz. Bitte doch um ein neues Herz. Wenn du sagst, ich spüre aber diese Liebe nicht, dann bitte doch Gott drum. Manchmal erleben wir es, wir haben es vor kurzem hier erlebt, dass so, ich sehe das halt im Geist und ihr müsst mir das glauben, was ich dann sage und tue. Aber an den Früchten wird man es erkennen. Ja? Wir haben, der hat hier in der Gemeinde schon 4 neue Herzen gegeben, die runtergekommen sind vom Himmel, die gebrannt haben und gewartet haben vor der Person, bis die Person gesagt hat, ja, ich will dieses neue Herz. Und es hat sich was verändert. Klaus? Er lacht, Halleluja. Ja, Avis? Christine? Wo ist denn der Axel? Das waren die 4. Mit den Kindern so raus. Super. Er hat ein neues Herz. Er hängt nicht mehr hinter dieser Kiste und guckt, dass der Ton richtig läuft, sondern er hat ein neues Herz für Kinder bekommen und ist schon unterwegs, um den Kindern zu dienen. Ist doch super. Wenn der Herr uns ein neues Herz gibt, und wenn du, ich will dich neidisch machen. Verstehst du? Ich will dich nicht zurückweisen, ich will dich neidisch machen und sagen, ich möchte auch so ein Herz, der, ich möchte. Können wir mal zusammen beten, einfach? Vater im Himmel, sag mir mal nach. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du mich, deinen Sohn, genauso lieben lässt, wie du ihn lieb hast. Tut es dir gut, sowas zu beten? Dann bete es einfach immer wieder für dich. Bis dieses Brennen, diese Sehnsucht in deinem Herzen kommt. Hier in der Offenbarung 19 steht dann, und sein Weib hat sich bereit gemacht. Ja, eine Braut, die steigt nicht 5 Minuten vor 10 aus dem Bett raus, wenn um 10 die Hochzeit ist, oder? Also ich denke, die Hochzeitsvorbereitungen, die gehen doch ein bisschen länger, oder? Und wenn es hier doch um viel mehr geht, als einen Tag zu erleben, von dem man hinterher gar nicht mehr viel weiß, weil man es vor lauter Stress nicht mitbekommen hat, was eigentlich los war an diesem Tag, dass man nur weiß, oh, ich bin verheiratet, wo es doch um die Ewigkeit geht. Es kommt doch darauf an, wo verbringst du deine Ewigkeit? Und wir haben doch mitgekriegt, dass Jesus alles getan hat, oder? Ja? Und dass wir in diesem Triumphzug, in diesem Sieg, in dieser Kraft und Macht des Namens Jesus laufen können und ankommen können an diesem Ziel. Früher war das, glaube ich, so, wenn so die Läufer so liefen, die Marathon oder sowas, dann haben wir ihnen so Edelsteine weggeworfen, den besten, um meinen zweitbesten gewinnen zu lassen. Und wenn der sich gebückt hat, war der andere vorbei. Und der andere war aus dem Tritt und konnte nicht mehr. Lässt du dich von solchen Dingen ablenken von Gott, von diesem Weg, von diesem Lauf, Gott zu erreichen, das Ziel zu erreichen, von irgendeinem Glimmer, von irgendeinem Glanz, das sowieso vergeht? Bist du bereit, alles niederzulegen, alles hinzuwerfen und sagen, das ist alles nichts, wie Paulus sagt, ich erachte das für nichts, das ist Schotter. Es ist nur Schmutz und Dreck, aber ich strecke mich nach dem lebendigen Gott aus. Ich möchte dort ankommen, ich möchte an dieser ersten Auferstehung dabei sein. Und in den Freizeiten habe ich euch schon ein paar Mal davon erzählt, von dieser glänzenden Leinwand. Diese glänzenden Leinwand, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Und das ist unser Hochzeitskleid. Steht doch hier geschrieben, ne? Glaubt ihr's? Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Steht auch in Matthäus 22. Diese feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Jedes Mal, wenn du eine gerechte Tat tust vor Gott, webst du ein Stück an dem Hochzeitskleid. Ja? Ich hoffe, dass keiner im Bikini, so, dass du gerade so bedeckt bist, ja, zur Hochzeit kommst, sondern dass du dieses Gewand anhast. Es ist noch Zeit, du kannst noch gerechte Taten tun. Was sind gerechte Taten? Wer weiß es? Bibelschule ist nicht gefragt, die weiß es. Wer weiß, was gerechte Taten sind? Ja? Ja? Wo wir Gerechtigkeit bringen. Wo wir aus Gehorsam, aus Glauben heraus Dinge tun. Da webe ich mein Hochzeitskleid. Wenn ich aus Ungehorsam oder aus Unglauben Dinge tue, tue ich Sünde, oder? Das steht so geschrieben. Tue nichts, wo du keinen Glauben hast. Und tue auch nichts, das für dich zu groß ist, wo du nur aufgeblasen bist und wo du abstürzt. Und wir müssen dich wieder aufpäppeln. Geh immer gemäß deines Glaubens, deines Wirkungsgrades, wo Gott dich gesetzt hat. Da geh, aber da handle mit aller Kraft und aller Konsequenz. Ja, und web dieses Kleid. Web es. Und wenn die Schleppe 100 Meter lang ist, und? Sollen die anderen noch neidisch werden? Ist doch kein Problem. Die gerechten Taten vollbringen, um mein Hochzeitskleid zu haben. Ja, um nicht nackt im Himmel zu stehen. Steht auch in der Bibel. Dass du nicht nackt ankommst. Diese Taten werden nicht verbrennen im Feuer durch die Läuterung, sondern du wirst glänzen. In Matthäus 25, 1 bis 13 steht es mit den 10 Jungfrauen. Es hört sich nicht so gut an, weil alle eingeschlafen sind und nur 5 genügend Öl hatten. Alle 10 sind eingeschlafen. Alle 10 haben gedacht, der Herr kommt heute sowieso nicht mehr. Bist du bereit, wenn der Herr morgen kommt? Bist du bereit, wenn der Herr heute kommt? Ist dein Leben vor ihm in Ordnung? Gehörst du ihm? Ist er dein Herr? Ich glaube, dass hier, so wie ich es vorher verstanden habe, ein paar das wiederholen müssen. Ja, Jesus, du bist mein Herr, ich möchte dir gehören. Du bist allein mein Herr und nichts und niemand anders. Versteht ihr das? Wenn wir mit dem Mund bekennen, bekennen wir zum Heil. Und wenn wir mit dem Herzen glauben, wer denn, werden wir errettet werden. Deswegen ist es so wichtig mit diesem Herzen. Vom Verstand her wissen wir das alles. Ja, wir begreifen manche Dinge, manche nicht. Ist kein Problem. Aber mit dem Verstand werde ich nicht errettet, sondern durch das Herz, das glaubt, das liebt, das Sehnsucht hat. Darauf kommt es an. Ich glaube, Jesaja 29, die absichtlich hier Gott, die ihr Herz von Gott fernhalten, die Herz verhärten gegen die Botschaft von Gott, an denen wird der Herr wundersam handeln. Keiner wird verstehen, was los ist. Wenn wir unser Herz nicht Gott hinhalten, wenn wir unser Herz nicht ihm hingeben und sagen, ich will dich lieben mit einer Leidenschaft. Ich will zurück zu dieser ersten Liebe kommen. Wie viele haben zu ihrer ersten Liebe Dinge auf sich genommen? Schneetreiben, kaltes Wetter, Regen, Hecken, Zäune, irgendwas. Egal, was im Weg gekommen ist. Durch und drüber, weg und hin. Ja. Und wenn es nur 2 Stunden Schlaf waren, egal, ich war bei meiner Geliebten. Ha, das war ein schöner Abend. Bist du bereit, für Jesus es zu tun? Wenn du sagen kannst, ich will, aber ich kann nicht, können wir dir helfen. Aber es ist deine Entscheidung, ob du es willst. Wenn wir das Wort hören und es nicht tun, betrügen wir uns selber. Wir schreien auf, wenn wir betrogen werden von anderen, von Hausieren oder von der Autowerkstatt oder von irgend sonst was oder von einer Bank, da schreien wir auf. Aber wir betrügen uns so oft selber, weil wir nicht gehorsam sind. Und warum erzähle ich euch das? Vielleicht spürt ihr ein bisschen von meiner Liebe, von meiner Sehnsucht zu Jesus hin. Es ist mir, natürlich stinken mir manche Dinge, ja. Also ich sage es ihm auch. Ja? Aber er ist Gott, er ist mein Geliebter, er ist meine Zukunft, er ist meine Hoffnung und mein Glaube. Ich möchte mit diesem Herzen Davids gehen. Ich möchte dieses Herz David leben in Leidenschaft und Kraft. Ich will mich auf das Zukünftige ausrichten wie er. Er hat schon das neue Jerusalem gesehen, David. Er hat sich schon ausgestreckt und hat schon geweissagt für das neue Jerusalem. Er hat Psalmen geschrieben und große Dinge gesagt und getan, weil er das Herz dazu hatte. Wenn wir in diesem Herzen nicht leben, in dieser Liebe und dieser Leidenschaft, wir können da viel größere Dinge vollbringen, weil uns verschiedene Dinge nicht stören. Es stört uns auch nicht, wenn der andere nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Aber er liebt Gott genauso wie ich. Ich sehe in ihm genauso Jesus, in ihm. Er geht genauso mit in diesem Triumphzug. Mein Ziel ist es, die Liebe zu entfachen in euren Herzen. Du kannst dich dem verschließen oder du kannst dich dem öffnen. Wie schon gesagt, manche müssen, glaube ich, nochmal Ja sagen zu Jesus, zu dieser Liebe, zu dieser Leidenschaft. Oder ganz neu sagen, ja, ich bekenne, dass ich ein sündiger Mensch bin und ich glaube, dass du Jesus Herr bist. Und dazu ist es nötig, um den Sinn dieser Welt abzulegen. Wir können nicht in dem Sinn dieser Welt recht Christi bauen und dort ankommen, wo Jesus auf uns wartet. Er will mit uns das Hochzeitsmahl feiern, das große Abendmahl mit uns feiern. Und das alles, was wir hier erleben, das ist nur immer eine Stärkung und eine Hinführung auf das große Hochzeitsfest. Wir können auch nicht Gott und Mammon dienen. Wir können, warum sagt Gott es? Wir können nur ihm dienen. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht irgendwas in dieser Welt dienen. Wir können nicht die ganze Woche für die Welt da sein und dann am Hauskreis und am Sonntag oder Samstag dann für Gott da zu sein. Glaubt ihr, dass Gott daran Freude hat? Wie wäre es, wenn du verheiratet bist und dein Partner lebt die ganze Woche mit jemand anders und am Wochenende sagt er, ja, und jetzt habe ich für dich Zeit. Wenn du dem Mammon dienst die ganze Woche und am Wochenende Gott dienen willst, ist es genauso, als wenn du eine Freundin hast und du bringst sie mit nach Hause, stellst sie freudestrahlend deiner Frau vor und sagst, schau mal, wen ich dir mitgebracht habe. Ja? Meine Freundin, freu dich drüber. Ist es nicht gut? Ist es nicht eine schöne Frau? Was würde deine Frau machen? Und so ist es, wenn wir dem Mammon dienen. So ist es, wenn wir geistig fremd gehen. Es hängt ein bisschen mehr dran, als ein bisschen frommes Leben zu führen. Es hängt daran, dass ich den Sinn dieser Welt ablege. Komplett, konsequent. Und es geht wieder Stück für Stück, versteht ihr? Das ist dieses Geheimnis. Alles hat Wachstum. Du wächst, du bist ein Baby, wir haben ein Baby da, ja, wir haben Großväter da und Großmütter da. Und alles geht im Wachstum. Jeder Baum, jede Pflanze, jedes Gras, alles ist Wachstum. Jeder Same, ja, dieser Senfkorn, noch so klein, gibt einen großen Baum. Und es hat immer mit Wachstum zu tun. Aber Gott schenkt den Wachstum. Und wenn du bereit bist, in seinen Ordnungen, in seinen Geboten zu leben, wirst du ein großer und mächtiger und kräftiger Baum, der andere wieder stützen kann, wenn der Wind kommt. Aber dazu muss ich einfach in das hineinkommen wollen, was Gott für mich bereitet hat. Und es ist für die Welt hier nicht attraktiv, so splinig zu sein, nach dem neuen Jerusalem Ausschau zu halten. Aber diese Sehnsucht lässt mein Herz nicht mehr los. Diese Sehnsucht, die ich in mir habe, für immer und ewig beim Vater zu sein, die lässt mein Herz nicht mehr los. Und egal, was um mich herum passiert, ich weiß, ich mache Fehler. Aber ich kann wieder aufstehen, ich kann Gott und die Menschen um Vergebung bitten und ich gehe wieder auf dieses Ziel zu. Noch einmal, Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein, mit ihm herrschen 1000 Jahre. Hebt es dein Horizont? Ja? Wir schauen immer so auf den Teppichboden. Schau doch mal auf die Herzen. Hebt es deinen Horizont, dass Gott dich hier nicht nur zubereitet, damit du hier ein frommes Leben führst, sondern dass er dich zubereitet, mit ihm 1000 Jahre zu herrschen. Was denkt ihr, wie lange ein Politiker studieren muss, bis er soweit ist? Es ist je nachdem, welchen Grad er erreicht, es sind zwischen 5 und 10 Jahre. Und wir wollen einfach so mit Jesus regieren? Er bereitet dich zu, dass du mit ihm regieren kannst, diese 1000 Jahre. Das ist auch dieser Prozess, den wir hier durchgehen. Und wenn wir unsere, unseren Horizont, unsere Vision ausstrecken nach dem zukünftigen, nach dieser ersten Auferstehung, nach dieser Braut Jesu Christi, dann machen uns unsere Erfolge und unsere Fehler nicht mehr so viele Probleme. Dann tue ich auch etwas, wo die anderen sagen, Spinner. Dann kann ich jubeln und tanzen und mich freuen, weil ich habe eine Vision. David hatte eine Vision. Er hatte dieselbe Vision, das neue Jerusalem. Und darum hüpfte und tanzte er mit voller Kraft vor dem Herrn. Wir machen heute nochmal einen Zug, oder? Kein Triumphzug, sondern ein Brautzug. Gut, was bringt uns dahin, an der ersten Auferstehung teilzuhaben? Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis Jesus, um das Wort des Gottes Willens enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn, sondern an die Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Hier wird mit ein paar Sätzen klar gesagt, was ich vorher gesagt habe mit dem Sinn dieser Welt. Wenn wir den Sinn dieser Welt annehmen, wenn wir nach den Geboten und Gesetzen dieses jetzigen bösen Zeitalters leben, werden wir nicht dabei sein bei der ersten Auferstehung. Dann werden wir durchs Gericht kommen und dann werden wir nach unseren Werken gerichtet werden. Ist das allen klar? Welche Konsequenzen das hat? Noch einmal, wenn wir nach den Geboten und Gesetzen dieser Welt, dieses jetzigen bösen Zeitalters, das Jesus besiegt hat, er lebt in Feindschaft mit dieser jetzigen bösen Welt. Nicht mit der Schöpfung, vergesst es nicht. Nicht mit den Vögeln und Bäumen und Erde, sondern mit den Gesetzen, die der Satan aufgestellt hat. Wenn wir nach seinen Geboten leben, haben wir keine Chance, an der ersten Auferstehung teilzuhaben. Da warten wir irgendwo die 1000 Jahre, bis der Satan endlich besiegt ist. Und dann werden wir vor dem Richterstuhl erscheinen müssen. Jeder Mensch. Wir haben am Freitag gehabt, viele können das einfach nicht glauben. Am Freitag haben wir gehabt, dass Jesaja 740 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, geweissagt hatte, wie Jesus sterben wird. Und wir haben gesagt, Gott hat doch Kontrolle. Er hat 740 Jahre später den römischen Soldaten nicht gestattet, dass sie Jesus die Beine zerbrochen haben. Und es ist genau beschrieben gewesen, wie Jesus sterben muss, um uns zu erlösen. Dann, wenn das so stimmt, dann stimmt doch auch das, was in der Zukunft für uns liegt, oder? Für manche Christen ist die Braut noch sehr verschleiert. Es ist so weit weg, diese Braut. Ja, also man lebt 18 Jahre, man lebt 60, 70 Jahre und die Braut Jesu Christi, dieses Hochzeitsmahl mit Christus, ist doch noch so weit weg, oder? Es ist so weit weg von uns, dass man sich gar nicht damit beschäftigen mag. Aber so wie ich mich mit dem ersten Mose beschäftigen muss, so muss ich mich mir auch mit Offenbarung 21, 22 beschäftigen. Damit ich das Ganze habe, damit ich die Fülle habe, damit ich die Gebote und das Ziel Gottes kenne, was er für uns hat. Nämlich für immer bei ihm, beim Vater zu sein. Immer und ewige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Darum geht es dem Vater. Was willst du mit ein paar Jahren, wo es dir gut geht? Wo du in der Sünde lebst und gerade tust, was du willst? Was hast du davon? Die Ewigkeit wartet auf uns. Du entscheidest dich heute durch deine Einstellung, wo du eines Tages sein wirst. Das, was du jetzt lebst, das, was du jetzt entscheidest, das hat Auswirkungen. Das, was wir sehen, werden wir ernten. Wir kommen nicht drum rum. Wir haben einen Landwirt unter uns. Wenn du Weizen säst, was kommt dann? Weizen. Doch logisch, oder? Wenn du den Ochsen zu der Kuh bringst, was kommt heraus? Ein Kalb, eine Kuh. Und nichts anderes. Also er tut nicht genmanipulieren oder sowas, sondern es ist der völlig normale Werdegang, wie Gott es geschaffen hat. Und das, was wir sehen, das werden wir ernten. Nimm das ernst. Und die Beschreibung von dieser Liebe, von dieser Gemeinschaft, mit Gott zu leben, dafür hat Gott uns schon die Ehe gegeben auf dieser Welt. Wir können in diesen Bund nur eintreten, wenn wir offiziell heiraten. Wir können den Segen dieses Bundes oder das, was Gott in diesen Bund hineinlegt, wir können es nur erfahren, wenn wir offiziell heiraten, nur eine Frau oder einen Mann haben. Und so kann ich nur Jesus heiraten. Ich kann nicht nur Buddha oder irgendjemand mitnehmen. Ich habe nur Jesus. Ich habe nur den einen Bräutigam. Und deswegen hat Gott diese Ehe installiert, dieses Geheimnis, wie Paulus es sagt. Er deutet es, diese Vereinigung zwischen Mann und Frau, er deutet es hin auf diese Vereinigung der Braut Jesu Christi mit Jesus. Das ist diese Vereinigung, dieses Einswerden, das sich einander erkennen. Das ist es, was Gott uns schon gegeben hat, um es hier etwas davon zu schmecken. Ich glaube, das ist noch viel herrlicher und viel schöner wird, was auf uns wartet. Und lässt du dich von anderen Menschen davon abbringen, bloß weil sie sagen, du läufst nicht richtig, du bist falsch oder sonst irgendwas. Wenn dein Herz in Ordnung ist, wer will dich dann verurteilen, wenn dein Herz dich nicht verurteilt? Wenn du ein gutes Gewissen hast, nicht das Ablegen unseres Fleisches, unseres Körpers rettet uns, sondern ein gutes Gewissen, dass Christus Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes mit dem Vater und dir. Das ist es, was uns errettet. Und wenn wir versuchen, hier, wie Epheserbrief geschrieben steht, wenn wir, was wir vor 4 Wochen hatten, glaube ich, ja, so Mann und Frau in dieser Einheit leben, dass der Mann das Haupt ist und die Frau sich unter diese Gottesordnung einordnet, dann wird es easy. Wie sagt ihr? Nee, das nehmen wir nicht. Dann wird es schön, dann wird es gut, dann wird es kräftig und mächtig. Ein Wort an die Jugend hierbei, es kommt es gerade so. Wir sollen reden nach den Aussprüchen Gottes. Das, was ihm wohlgefällig ist. Wenn wir versuchen, so zu reden, wie die Welt redet, machen wir uns mit der Welt eins. Wenn wir so reden, Gott wohlgefällig, das, was er reden würde, wenn wir das hineinsprechen, dann bewirkt das etwas. Aber wenn wir dasselbe tun, was die Welt tut, um sie zu gewinnen, werden wir nicht gewinnen. Wir werden niemanden gewinnen, weil Gott das nicht bestätigt. Wenn die Welt ein Jargon aufstellt und wir richten uns danach, dann reden wir, wie die Welt redet und nicht, wie Christus reden würde. Wenn ich mich immer wieder auf den Prüfstand stelle und sage, Herr, bin ich wohlgefällig vor dir? Ist mein Reden wohlgefällig vor dir? Ist meine Herzenshaltung, wenn ich das immer, und das muss ich immer wieder tun. Ja, wenn ich das heute tue, was ist im halben Jahr? Wenn ich schiefgelaufen bin, muss ich mich wieder überprüfen und sagen, Herr, bring mich wieder zurecht. Ich will wieder auf diesem schmalen Weg gehen. Darum schaut nach den Aussprüchen Gottes, wie er es sagen würde und nicht wie die Welt es sagt. Nochmal zu dieser Ehe. Wenn wir als Männer und Frauen so leben, dann haben wir viel erreicht, haben wir sehr viel erreicht, weil wir absolut in den Bund Gottes laufen. Wenn wir warten darauf, Abraham konnte nicht warten, bis die Verheißung Gottes kam und hat einen Ismael gezeugt. Und dieses Problem, was Abraham gezeugt hat, das haben wir heute mit den Palästinensern, mit den Arabern. Er hat gesät und wir müssen ernten. Sind wir bereit zu warten? Seid ihr Jugendlichen bereit zu warten, bis Gott dir einen Mann oder eine Frau offenbart, sagt, das ist sie, mit dem will ich dich zusammenbringen. Ihr zwei sollt ein Fleisch werden. Könnt ihr warten? Dass diese Gebote Gottes durch uns hindurchlaufend und für ein Zeugnis für diese Welt sind. In Matthäus 22, 1 bis 14 steht auch das, was die Christa macht und das Team. Und wir haben am Freitag gefragt, wer ist noch bereit, mit in die Stadt zu gehen und einzuladen. Da steht nämlich geschrieben, dass wir diese Menschen einladen sollen zur Hochzeit. Wenn wir in den Ordnungen Gottes laufen, kommen wir an. Aber die da draußen. Gott hat viele gerufen. Der eine musste sein Feld begutachten, der andere musste seinen Ochsen begutachten und. Und sie kamen nicht und Gott war zornig und hat gesagt, jetzt geht an die Hecken und Zäune und holt sie zum Hochzeitsmahl und lasst keinen aus. Das ist ein göttlicher Auftrag. Und ich habe damit begonnen Und das finde ich so gut, das finde ich so stark. Ich könnte jubeln drüber. Darf ich? Juhu! Es tut meiner Seele gut, was ihr tut. Mit Vorwarnung, damit unsere Gäste nicht erschrecken. Wenn wir tote Werke getan haben, gibt es ein Hilfsmittel, um uns wieder davon zu befreien. Kennt ihr das? Das Wort Gottes. Hebräer 9, 14b. Dass wir unser Gewissen reinigen von toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Unser Gewissen kann voll sein von toten Werken, und wenn unser Gewissen voll ist von toten Werken, können wir Gott nicht dienen. Wenn du einen Eimer voll Wasser hast und du willst noch was reinschütten, wenn er voll ist, ist er voll. Also muss es erst rausgeschüttet werden und dann kannst du neues Wasser reinschütten. Logisch? Also, dann kann ich doch beten, Herr, es geht um das Blut Jesu, dass das Blut Jesu jetzt mein Gewissen reinigt von allen toten Werken, dass ich Gott dienen kann. Und wenn ich das immer wieder mal so bete als Prophylaxe, dann schaue ich immer wieder mal nach, in meinem Gewissen ist alles sauber, ist alles rein. Und ich bin einfach bereit, diese Dinge dann aufzuhören und nicht mehr zu tun. Was tote Werke sind, habe ich euch schon erklärt. Aber diese Dinge, die können und werden uns behindern, wenn wir tote Werke tun. Alles, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und wenn wir es trotzdem tun, weil es Menschengebote sind, das sind tote Werke. Sie werden nicht helfen, sie können nicht helfen. Das haben doch die Jahrhunderte bewiesen. Aber wenn wir im Wort Gottes gehen, was passiert denn auf der ganzen Welt? Also es passiert auch schon langsam in Deutschland. Ich bin froh, ich bin dankbar für Gott, wenn ich für ihn bete und er wird heil und auch mit Kleinigkeiten. Kleines Zeugnis, ist immer gut. Das mit meinem Bänderriss, das habt ihr mitbekommen letztes Jahr. Denke ich, so auf der Freizeit, wie Gott mich wieder geheilt hat. Wir haben vor 14 Tagen Gebetszeit bei uns zu Hause gehabt mit zwei befreundeten Familien. Und als wir fertig waren, sie gingen dann nach Hause, sie gingen bei uns die Treppe runter, knackste um, haben gebetet, okay, war nicht so schlimm. Nächsten Tag, Fuß, rot, blau, grün, schwarz. Bänderriss. Einfach ein Bänderriss. Und dann sagte der Herr, dann sei, okay, der Mann, der weiß, um was es geht, er sollte doch einen beten. Nee, du betest für sie. Ruf sie an und bet für sie. Weil du hast schon überwunden, du hast das überwunden und du kannst mit diesem Zeugnis sie heilen. Ich habe für sie gebetet, am Nachmittag, am Abend war das schon wieder los, zwar noch mit Krücke, weil es noch geschwollen war und noch ein bisschen weh tat, aber seit diesem Tag läuft die schon wieder. Der Fuß ist noch schön rot und blau und schwarz, das ist halt so, bis das Blut wieder abgebaut wird, dieser Bluterguss, aber sie läuft schon wieder. Versteht ihr? Und wenn wir so im Gehorsam mit Gott gehen, dann werden wir Zeichen und Wunder erleben und nicht nur in Argentinien oder Chile, ja? Oder Afrika oder sonst irgendwo. Sondern wir werden diese Wunder und Zeichen hier in Deutschland erleben. Es ist doch das Wort Gottes auf der ganzen Welt gleich, oder? Wenn wir ihm nachfolgen und täglich unser Kreuz auf uns nehmen, dann werden uns Zeichen und Wunder nachfolgen, ansonsten nicht. Wenn wir nicht unseren alten Menschen hier kreuzigen, jeden Tag, wenn wir das nicht tun, können wir Jesus nicht nachfolgen. Ob es euch gefällt oder nicht. Es ist so. Das ist eine frohe Osterbotschaft, dass du sterben musst. Es steht geschrieben, jeden Tag. Jeden Tag musst du dein Kreuz auf dich nehmen. Das ist keine Osterbotschaft, auch keine Karfreitagbotschaft, sondern es ist eine Tag-für-Tag-Botschaft. Und dann werden wir bereit sein. Matthäus 25, 10, die Jungfrauen, und sie haben sich bereit gemacht. Und der Herr und der Vater will dich bereit machen zu diesem großen Hochzeitsfest. Kennt ihr von den Japanern diese große Hochzeitsfeste, wo so 1000 Hochzeitspaare beieinander sind, ja? Im Himmel wird es anders sein. Es werden Millionen von Bräute da sein und ein Bräutigam. Sag's laut.
Also wo wir gefahren sind, hatten wir im Flugzeug einen Film gesehen, da war auch die ganze Stadt voll Bräute und ein Bräutigam. Und das hat mich jetzt erinnert.
Seht ihr, es wird schon geübt. es ist doch schön, dass Gott uns üben lässt, oder? Dass er uns nicht einfach ins kalte Wasser schmeißt, sondern dass wir einfach üben dürfen. Und es ist fatal, wenn Menschen dich von diesem Hochzeitsmahl abhalten können oder wollen. Es ist fatal. Du kannst niemand die Schuld geben. Niemand. Du hast das Wort. Du hast den Heiligen Geist, wenn du ihn hast. Den hast du nur, wenn du Jesus Christus als Herrn bekennst. Und wenn du spürst, der Heilige Geist ist in meinem Leben nicht mehr so da, dann komm jetzt da nach vorne. Und wir wollen für dich beten. Wenn du glaubst, du musst nochmal einen Neubeginn machen, wo du lau geworden bist. Ja, ich will dieses brennende Herz haben. Derjenige, der wohl lau ist, der wird hier kein brennendes Herz haben. In dieser Leidenschaft und Liebe auf Jesus zugehen. Ich will dorthin kommen, wo er ist, im Himmel. Und einfach einen Papi an der Hand nehmen und sagen, nun lass uns ein bisschen spazieren gehen, Papi, es ist schön mit dir. Ich will einfach dich genießen, Papi. Ich weiß nicht, wie er das macht mit den vielen Millionen, aber irgendwie macht er das schon, dass jeder mit ihm spazieren gehen kann. Also ich freue mich riesig drauf. Und ich ringe und kämpfe darum, dass ihr es begreift und dass ihr dort ankommt. Jeder. Und wenn euch Menschen noch so enttäuschen oder auch mal eine falsche Botschaft vorhalten, das beste Mittel zu prüfen ist, prüfe es an deinem Herzen. Passt es zusammen mit dieser Leidenschaft zu Jesus, zum Vater, mit dieser Hingabe in den Heiligen Geist? Passt es mit dem zusammen? Wenn nicht, tu es einfach weg. Wir sollen alles prüfen. Auch meine Botschaft müsst ihr heute Morgen prüfen. Nimm nicht alles so. Prüft es, schaut in der Schrift nach, esst es. Legt es nicht auf die Seite und sagt, ja, in 14 Tagen oder in 8 Tagen gibt es eine neue Botschaft. Sondern nimm diese Botschaft, lest sie durch, esst diese Botschaft, esst diese Worte, dass ihr satt werdet. Er sagt, ja, das ist es. Und da will ich hin. Vater, so bitte ich dich, dass du jetzt jeden Menschen anrührst, dass du zu jedem sprichst, der in seinem Herzen noch diese Liebe und dieses Brennen noch nicht so hat. Vater, bitte ich um deine Gnade, dass du freisetzt heute Morgen, da wo Gebundenheit ist, dass du freisetzt, dass dieses Gnadenjahr des Herrn Wirklichkeit wird. Vater, ich bitte dich, dass du ausgiehst, diese Leidenschaft und diese Liebe zu Jesus hin, dass wir ihn genauso lieben können, wie du ihn lieb hast. Und wer sich angesprochen fühlt, soll einfach kommen, wir wollen mit ihm beten. Wir wollen einfach neu die Gnade Gottes, das Erbarmen Gottes über ihm ausrufen und bitten für ein Herz voll Leidenschaft und Kraft. Bitte, es ist keine Schande, hier vorzukommen, sondern es ist ein ehrliches Begehren, Jesus Christus als Bräutigam zu erleben. Es ist ein ehrliches Begehren, wenn ich spüre, es ist noch nicht so da in meinem Herzen, in meinem Verstand. Ich will es haben.
Genau, die Folien werden beiseite geräumt, die Ehepaare bitte in die Mitte. Die anderen drumherum können sich bitte auch zu Pärchen bilden, wir tanzen nämlich jetzt Walzer. Und bitte hier vorne, es ist so viel Platz, ja? Also, wer es nicht kann, der kann nur so schunkeln, ja? Geht alles. Also hier vorne ist noch so viel Platz. Hier ist noch Platz, kommt einfach mal ein bisschen vor und traut euch mal ein bisschen, ja? Traut euch mal. Ja, Claudia geht auch Walzer tanzen.